Gut, packen wir es wieder. Guten Morgen, alle miteinander. Oh ja, nur herein. Respekt. Okay, ich habe mal nur ganz kurz die Stichworte von vorletzter Vorlesung rein. Letzte Woche hat es ja der Kollege gemacht. Da hatten wir uns sowas angeschaut wie Design Patterns. Das waren so diese kleinen zusammengefassten Lösungsvorschläge von irgendwelchen Problemen, die Generationen von Leuten schon immer hatten und sich irgendwann mal überlegt hatten, eigentlich wissen wir jetzt, wie es geht, packen das irgendwie zusammen und hoffen drauf, dass das dann die darauf folgenden Leute tatsächlich anwenden können. Ist eine schöne Sache, kann man wirklich, wenn man ein Problem hat, wo man sich denkt, das ist relativ typisch, wirklich mal einen Katalogen durchwälzen und schauen, ob es da nicht schon irgendwie was gibt, was sich wirklich schon bewährt hat und entsprechend sinnvoll ist. Dann haben wir uns ein Stück weit noch so Interaktionsmethoden und Metaphern angeschaut und ein bisschen ins Prototyping reingegangen. Das sind natürlich alles Sachen, die kommen immer ein Stück wieder vor. Heute in Kapitel 5 schauen wir uns an Mensch und Maschine. Ja, die treffen in unserer Vorlesung ja immer wieder zusammen. Und wir versuchen das irgendwie möglichst sinnvoll und glücklich zu gestalten. Und um das wirklich zu können, weil wir können natürlich die Menschen nicht bauen, wir bauen im Endeffekt die Maschinen und die Interfaces dazwischen, müssen wir aber trotzdem schauen, was sind denn so die Eigenschaften von Menschen, die unsere Systeme dann bedienen werden und worauf müssen wir uns da einstellen. Dann schauen wir uns zum Beispiel an, was kann der Mensch so an Eingaben sozusagen haben. Also wir schauen uns den Mensch als System sozusagen an, der hat Eingaben, der hat Ausgabemöglichkeiten. Dann, was der Mensch hat, was die Maschine noch weniger hat, sind die ganzen kognitiven Funktionen. Und dann gehen wir noch, was glaube ich eine ganz interessante Sache ist, in so aktuelle Hardware-Technologien rein. Also was haben wir denn zur Verfügung auf der Hardware-Seite, wie können wir damit mit umgehen. Wieder das bekannte Bild und wir sind jetzt hier wirklich genau in dem Schnittpunkt, wo sich der Mensch der Maschine nähert. Und ich habe hier das bekannte Bild hier mal reingesetzt. Das Allerwichtigste ist, wenn man sich einen Menschen anschaut, er ist unheimlich komplex. Wir haben ganz viele verschiedene Gebiete, die da reinspielen, in denen man theoretisch Experte sein müsste, um Menschen an sich zu verstehen, also rein mal die Physiologie, ja, sie haben irgendwie zwei Hände, sie haben irgendwie eine Hand, die stärker ist, die sie irgendwie besser verwenden können. Sie haben die Psychologie, das heißt, da geht es um die ganzen Sachen, wie verarbeiten sie Dinge, wie denken sie nach und so weiter. Und eine ganze Menge an anderen Aspekten. Und ich habe hier eine ganz gemeine Grafik reingemacht, das ist, was wir können, ja, über die Zeit. Und wenn man jetzt ein Stück zurückgeht und sich irgendwie Menschen anschaut, das ändert sich eigentlich gar nicht. Ja, zumindest so in unserer Lebensspanne, irgendwie die Leute von vor 200 Jahren konnten im Prinzip dasselbe, wie wir jetzt können, nur haben wir halt jetzt vielleicht bessere Maschinen oder Möglichkeiten. Aber es ist jetzt immer noch nicht irgendwie die dritte Hand, die irgendwie nur zwei Finger hat, um das Telefon zu halten oder sowas, die ist uns noch nicht gewachsen, da können wir auch nicht davon ausgehen. Was wir aber auf der anderen Seite ganz krass haben, ist, dass Leute untereinander extrem unterschiedlich sind. Ja, also, ich möchte jetzt nicht mit der dritten Hand anfangen, aber gibt es natürlich auch Beispiele, ist auch unter Umständen gar nicht so witzig, aber im Prinzip sind natürlich die Menschen extrem unterschiedlich. Als Masse gesehen aber relativ ähnlich und relativ einfach zu beschreiben. Die andere Achse, die wir haben, wenn wir hier die Zeit haben, ist, dass sich Menschen natürlich schon auch über die Zeit ändern. Ja, also wenn sie irgendwie ein Kind sehen, das kann noch nicht laufen, zum Erwachsenwerden bis zum älteren Menschen, der vielleicht wiederum Probleme hat, dann irgendwelche schwierigen, schweren Dinge zu verwenden oder irgendwelche kleinen Tasten zu verwenden. Also da haben wir natürlich schon entsprechende Unterschiede. Und wenn wir uns mal anschauen, rein in die Physiologie, also wie ist der Mensch so aufgebaut und was hat es für Auswirkungen? Wie gesagt, das ist ein einfaches Beispiel, es macht einfach keinen Sinn, ein System, das drei Mäuse hat, zu designen, weil ich einfach nicht die drei Hände habe, um die zu bedienen. Es sei denn zum Beispiel, ich nehme wiederum noch zwei Füße dazu. Ja. Was jetzt zum Beispiel im Musikinterface gar nicht so selten ist, ein Klavier, habe ich noch zwei Pedale unten drunter. Wo verwenden Sie noch Hände und Füße, um ein Interface zu bedienen? Auto, ganz einfach. Ja, aber jetzt vom Rechner her kennen wir das noch nicht so wirklich, dass man noch mit den Füßen irgendwie was machen könnte. Eine ganz wichtige Sache ist, wenn wir ein Stück weggehen vom, ich sitze vor meinem Laptop oder Rechner an der Tastatur, sondern ich habe irgendwie ein Interface, das in einem Raum ist, dann muss ich plötzlich anfangen, ja, ich komme da nicht mehr hin, ich muss mich irgendwie bewegen, ich muss aufstehen, das wiederum Schwierigkeiten in der Bedienung bringt. Und was wir uns so ein Stück weit noch anschauen werden, ist einfach so, ich kann zum Beispiel manche Sachen einfach nicht sehen, manche Sachen kann ich gut sehen, manche schlecht sehen, ich kann Dinge hören, ich habe unterschiedliche Auflösungen. All das muss ich ein Stück weit bedenken. Denn das Problem ist, wenn wir irgendwas bauen, was einfach nicht zu dem Menschen passt, da habe ich natürlich ein größeres Problem, das zu bedienen. Hier ist ein Beispiel. Kennt das jemand? Weiß jemand, was das ist? Nee. Es ist im Endeffekt so ein optimiertes Stenografie-Keyboard, also für Leute, die irgendwie Gerichtsverhandlungen oder sowas schnell mittippen wollen. Und da ist es einfach so, von uns käme damit keiner zurecht. Aber man kann halt zeigen, dass man nach entsprechendem Training halt deutlich schneller ist wie mit einem Standard-Keyboard. Aber Sie wissen auch, das Bild hier oben, auch das Standard-Keyboard kann man im Design viel von der Physiologie lernen. Da ist einfach so der Winkel, in dem ich da sitze, immer ein Stück weit ändern, damit das Ganze angenehmer ist und so weiter. Noch ein weiteres Beispiel, vielleicht ganz, ganz witzig. Kennen Sie vielleicht, wer kennt Minority Report, den Film? Immerhin. Da geht es, ohne jetzt den Inhalt für die Leute, die es nicht kennen, wegzunehmen zu wollen, steht der Tom Cruise in dem Fall in einem so einem netten Glasraum und verwendet da den gesamten Raum eigentlich als Interface, um irgendwelche Informationen über Leute zu suchen und hat hier an so einen Handschuh an und an den Fingern kleine LEDs, die im Endeffekt im Raum getrackt werden. Und dann kann er in so einer Augmented Virtual Reality, kann er sich halt irgendwie Dokumente ranholen, kann Dokumente wegschieben, kann sie vergrößern, was man so schön kennt mit dieser Pinsing-Geste, kann sie eben drehen, wegschmeißen, kann sie sortieren, kann irgendwelche Anfragen gestalten und so weiter. Sieht recht beeindruckend aus, geht natürlich auch ganz wunderbar schnell und findet immer alles, was er will. Ein Fun Fact ist so ein Stück weit, die Szene ist relativ lang und Sie kennen das vom Film, die muss irgendwie 50 Mal gedreht werden, bis es irgendwie passt. Und es heißt, dass selbst der Tom Cruise, der relativ durchtrainiert ist, da einige Pausen einlegen musste, weil er irgendwann einfach komplett fertig war, wenn man einfach hier irgendwie immer 10 Minuten die Arme in der Luft hält. Selbst wenn man nicht einen Maskrug in der Hand stemmt, geht das schon ganz schön auf die Muskeln und auf die Anstrengung. Ist also die Frage, ob Sie sowas tatsächlich jetzt im Büroalltag irgendjemanden antun wollen. wenn er nicht gerade in einem Fitnessstudio arbeitet. Ähnliche von Neuer, ich habe kein richtig schönes Bild gefunden, ohne ins Kino irgendwie zu gehen, von Iron Man. Da gibt es auch ganz, ganz nette Sequenzen. Zum Beispiel einmal hat er so eine Art Zauberstab in der Hand, mit dem er irgendwo auf entfernte Bilder oder Daten zeigen kann und sich die dann irgendwie auf den Tisch holen oder woanders hinschieben oder manipulieren. Und diese Sache auch von Minority Report, die kommt auch nicht irgendwo her. Da haben sich die Filmemacher tatsächlich mit Universitäten zusammengetan, haben sich da Experten geholt und haben sich wirklich Systeme angeschaut, die potenziell wirklich möglich sind. Deswegen auch so ein bisschen diese Handschuhsache mit den LEDs. Man würde es in reellen Leben tatsächlich natürlich mit Infrarotlämpchen machen, die man nicht sieht, sondern die nur der Computer sieht. Aber das ist natürlich wesentlich weniger wirksam auf einem Kinobildschirm. Da denkt man sich, warum zieht er sich einen Handschuh an? Also alles im Endeffekt Sachen, die möglich sind. Aber man muss wirklich zurückschauen, macht es für den Menschen tatsächlich Sinn? Und jetzt schauen wir nochmal ein bisschen genauer rein, in was der Mensch kann. Und es gibt im Endeffekt dann die digitale Medienvorlesung, die sich da nochmal ein ganzes Stück mehr mit den Details beschäftigt. Ich gehe so ein Stück weit ganz drüber und lasse so ein bisschen die hinterliegende Biologie weg. Aber das wichtigste Sinnesorgan für uns ist im Prinzip natürlich das Auge. Dem können wir ganz viel machen. Und ein paar interessante Sachen ist, dass wir tatsächlich halt sowas wie Größen abschätzen können, wie dreidimensionale Dinge selbst auf einem zweidimensionalen Bildschirm erkennen können. Mittlerweile ist es sehr akut immer dieses 3D-Fernsehen und so weiter. Und das hat wirklich zum Beispiel, müssen Sie sich überlegen, was ist der Gewinn? Ja, weil ich habe immer ein dreidimensionales Sehen, ich habe das einfach von meinem kognitiven Modell her, gewinne ich da wirklich eine Dimension? Und wenn ja, wie kann ich die sinnvoll einwerfen? Eine interessante Sache hier, Sie sehen natürlich Farben. Jetzt gibt es ein paar Leute, die sind farbenblind. Die Prozentzahl ist erstaunlich groß, ist so ungefähr 10%. Ich habe eigentlich noch nie einen getroffen, aber also auch in der Vorlesung immer, wenn ich frage, ob jemand da ist, gut, vielleicht meldet sich der oder diejenige nicht. Aber es ist im Prinzip tatsächlich so, dass Sie einen nicht zu vernachlässigbaren Teil an farbenblinden Leuten haben und das müssen Sie in Ihrem Interface tatsächlich unter Umständen berücksichtigen. Ja. Und neben jetzt diesen gesamten Sachen, da kann man auch ganz viel rechnen, zum Beispiel mit Auflösung. Sie haben eine gewisse räumliche Auflösung im Auge. Das ist ungefähr so ein Grad. Beziehungsweise ein 60stel davon. Und das heißt, daraus können Sie rückrechnen, was zum Beispiel eine Auflösung von einem Drucker oder sowas haben kann. Also diese 300 dpi, die so ein Drucker normalerweise hat, die kommt nicht von irgendwo her. Das ist ungefähr genau die Auflösung, die Sie bei so einem DIN A4-Blatt, wenn Sie es in Armlänge Entfernung halten, tatsächlich noch auflösen können. Jetzt aktuell das iPhone 4, mit diesem Retina-Display, die sind so stolz drauf, dass sie also sogar so eine Auflösung hingekriegt haben, die höher ist, als was das Auge tatsächlich braucht, um wirklich extrem scharfes Bilderlebnis zu kriegen. Eine ganz witzige Sache, eine ganz spannende Sache für MMI ist, dass sie Augenbewegungen tatsächlich messen können. Da gibt es einen ganzen Haufen an Geräten. Wir sehen, also mal ein Beispiel hier links, mittlerweile sind die schon relativ klein und können auch tatsächlich so mit so einer Leiste zum Beispiel unterm Monitor integriert sein. Und die können genau sehen, wo sie hinschauen. Das funktioniert technisch gesehen so, dass sie ein Infrarotlicht aufs Auge bekommen. Das sehen sie nicht, das stört sie nicht. Aber es gibt so einen kleinen Reflexionspunkt auf dem Auge. Und da das Auge so ein, in guter Annäherung ein Ball ist, ist dieser Reflexionspunkt immer an derselben Stelle, egal wo sie hinschauen. Während die Pupille, also die, der schwarze Teil vom Auge, der bewegt sich natürlich entsprechend, wo sie hinschauen. Und mit dem Unterschied zwischen diesen beiden können Sie rausrechnen, wo jemand gerade hinschaut. Weiß jemand, kann sich jemand vorstellen, wozu man so ein System verwenden könnte? Also ein Rechnersystem, das weiß, wo jemand hinschaut, ja? Ja, super, das habe ich, denke ich mal, hier so ungefähr. Das ist eine ganz große Usability-Studie, Methode. Hier sehen Sie zum Beispiel in der Mitte eine Webseite und wurden die Augenbewegungen getrackt und diese Kreise, die sind umso größer, je länger jemand auf einen Punkt sich fokussiert hat. Und dann kann ich natürlich wirklich genau sehen, finden Leute die Informationen, welche Visual Cues sind irgendwie interessant, wo suchen die Leute, wenn sie nach irgendwas suchen, und muss ich eventuell, wie gesagt wurde, hier meinen Flow so ein Stück weit ändern. Das ist ganz interessant, hier so ein Leute beim Text lesen und sie sehen, wie man so ein Stück weit so einen Text scannt, indem man hauptsächlich die Satzanfänge liest und ein bisschen reinliest, und je länger der Text wird, irgendwann hört man auch dann aufzulesen. Deswegen funktioniert die Euler immer sehr gut. Hier nochmal ein anderes Beispiel hier mit einer Kamera, die auf der Brille montiert ist und die da einen entsprechenden Eye-Tracker machen kann. Das Schöne ist, die Sachen werden wirklich immer günstiger, immer tragbarer, denn im Endeffekt, sie brauchen nichts anderes als wie ein Glühlämpchen und eine Kamera. Ja, und der Rest ist im Endeffekt Software. Das heißt, es gibt ganz viele Leute, die das entsprechend einfach selber bauen. Ein Stück weit schwieriger wird es, wenn sie tatsächlich noch wollen, dass jemand nicht einfach so vorm Rechner sitzt und sich möglichst nicht bewegt und nur mit dem Auge schaut, sondern wenn sie von beliebigen Winkeln tracken wollen, dann brauchen sie noch eine gewisse Software, die Gesichtstracking macht. Und dann wird das Ganze natürlich ein Stück weit schwieriger. Fällt jemandem noch irgendwie ein Anwendungsgebiet ein von so Eye-Tracker-Systemen? Genau, das ist das zweite große. Leute, die sich im Endeffekt nicht bewegen können, die können es tatsächlich als Eingabegerät benutzen. Und als Eingabegerät ist es auch ganz nett, für Leute, die sich tatsächlich noch bewegen können. Es gibt so diese Standard-Examples, ich habe einfach meine Dual-Screen, also ich sitze vor zwei Bildschirmen, ich finde meine Maus immer nicht. Ja, und dann klicke ich irgendwo hin und dann kommt die Maus genau dahin, wo ich gerade hinschaue. Ja, oder? Im Prinzip kann ich quasi die Maus ersetzen. Das Problem ist bloß, dass das oftmals versetzt ist quasi. Also Sie schauen sich einen Text an und Sie klicken ein Stück weit woanders hin, um eine Aktion zu machen. Was können Sie sich vorstellen? Sie haben gesagt, vielleicht einen Button noch bräuchte ich einen. Wie könnte man diese Klickaktion noch irgendwie auslösen, außer einem Button? Zwinkern, genau, ist eine ganz nette Sache. Ist natürlich ein Problem, weil Sie wissen, man zwinkert so alle paar Sekunden sowieso, dann klicken Sie also immer, dürfen Sie nie irgendwie aufs große rote X schauen, sonst ganz schnell weg. Aber es ist eine Möglichkeit, man kann natürlich mit einem Delay herausfinden, okay, wenn jemand wirklich explizit zwinkert. Andere Methode nennt sich Dwell Time. Ist einfach so, wenn ich auf einen Button einfach länger drauf starre sozusagen, dann wird ein Klick aufgemacht. Generiert so ein Stück weit eine innere Unruhe, weil man nie irgendwo auf einen Button oder auf irgendwas länger hinschauen darf, weil sonst sofort draufgeklickt wird. Und das ist dann eine ganz nette kognitive Belastung, weil man immer damit beschäftigt ist, ah, ich darf nicht auf den Button schauen, und dann schaut man natürlich genau, nein, nicht auf den Button schauen. Also ist sehr, sehr spannend. Okay, aber durchaus eben als Eingabevariante eine spannende Sache. Jetzt habe ich ein paar Folien, kennen Sie vermutlich die meisten Beispiele, dass nicht alles, was wir sehen, so ist, wie es ist. Und das ist einfach so, die beiden Kreise in der Mitte sind einfach gleich groß. Und selbst wenn Sie es wissen, ja, und Sie schauen hin, ist es eigentlich relativ erstaunlich. Und man muss es sich wirklich irgendwie so mit dem Finger drüber gehen, dass man es wirklich, dass man es sieht. Ist ein bisschen klein vielleicht. Dasselbe Beispiel mit einer Gerade. Auch wieder so, dass die beiden Geraden in der Mitte einfach gleich lang sind. Und nur durch die verschiedenen Spitzenwinkel kommt der Effekt zustande, dass die Rechte einfach länger ist. Jetzt ist so, das sind so typische Beispiele, die kennt man. Die kommen natürlich, wenn Sie jetzt irgendwie ein Dialogfenster designen, da werden Sie nicht irgendwie in der Mitte einen Kreis und irgendwelche Kreise außenrum machen und sowas. Aber es kommen immer wieder erstaunlicherweise so Dinge vor, wo Sie sagen, ich habe hier ein Element, ich mache irgendwelche anderen Elemente daneben und plötzlich ist der Maßstab irgendwie verquer. Ich habe dann nachher noch ein besseres Beispiel. Das ist noch sowas, können Sie es lesen? Ja. Also wenn man es, sobald man es irgendwie gelesen hat, dass vier Buchstaben sind in weiß, ist es klar. Bis dahin könnte man sich auch irgendwie, ist irgendwie ein schwarzes Labyrinth. Dann hier Farben. Ja. Auch wieder so, die Farben dieser dünnen Linien sind überall gleich. Und trotzdem, gerade wenn Sie ein bisschen länger hinschauen und hin und her schauen, haben Sie immer das Gefühl, die Farbe der Striche links ist heller als rechts. Und jetzt hier mal ein konkretes Anwendungsbeispiel. Sie haben hier das hier, wollen irgendwas aufzeigen, stellen sich irgendwie eine Stadt vor und was habe ich letztens gesehen, irgendwie, wo die meisten Twitter-Nachrichten gesendet werden oder sowas. Und Sie haben hier so eine tolle Skala. Ja. Und jetzt versuchen Sie mal hier tatsächlich zu mappen, was welche Farbe ist. Und allein von deswegen, dass zum Beispiel hier eine helle Farbe in dunklen Farben eingeschlossen ist, ändert die Farbe, die Sie sehen, ein ganzes Stück weit. Ja, es ist also, Sie brauchen sich bloß das Beispiel hier anschauen. Je nachdem, was für Farben eben außenrum sind, erscheint dieselbe Farbe heller oder dunkler. Und das ist eben tatsächlich was, worauf Sie wirklich aufpassen müssen. Eine ganz witzige Sache. Schauen Sie sich mal hier an, wo ist der rote Punkt? Ja, das brauchen Sie nicht nachdenken. Auf der rechten Seite ist ein roter Punkt da? Nein. Was ist der Witz an der Sache? Es gibt so ein paar Sachen, die nennt man präattentiv. Die sehen Sie und merken Sie, ohne dass Sie jetzt großartig nachdenken müssen oder suchen müssen. Ein anderes Beispiel hier. Hier, wo ist der senkrechte Strich, sehen Sie sofort. Auf der rechten Seite, da ist ein Symbol anders, das ist ein Pfeil, der nach oben zeigt. Ja, da brauchen Sie ein Stück weit. Also da mussten sie zumindest einmal irgendwie so durchscannen und dann haben sie es gesehen, während auf der linken Seite ist sofort da. Das heißt, links sehen sie eine ganze Menge an Informationen. Das sind irgendwie, ich weiß gar nicht, mal grob überschlagen, 30 Striche. Und die können sie im Endeffekt parallel verarbeiten. Ja, und sie erkennen die Unterschiede. Während bei sowas muss ich wirklich seriell durchgehen. Und solche Effekte können Sie im Endeffekt auch verwenden, wenn Sie irgendwas rausstellen wollen. Müssen aber da an sich noch ein ganzes Stück reinarbeiten, um rauszufinden, was sind wirklich genau die Dinge, die funktionieren. Und jetzt gehen wir noch in ein interessantes Gebiet rein, nennt sich Gestalt. Das ist auch wieder eins von den deutschen Wörtern, die auch im Englischen so sind. Und da gibt's eine Reihe von Prinzipien. Die sind einfach ganz nett zu wissen, sind auch schöne Prüfungsfragen normalerweise und helfen Ihnen auch ein ganzes Stück weit zu verstehen, warum manche Sachen funktionieren. Das erste ist Emergence. Wer hat den Hund gesehen? Hat den Hund gesehen? Ja, nee, noch nicht. Noch ein bisschen. Also es ist ein Stück weit schwierig. Hier ist der Kopf, da ist so der, hier ist ein Bein, da ist ein Bein. Also es ist schwierig. Interessanterweise ist es aber so, dass sobald ich mal entdeckt habe, was hier dargestellt wird, dann sehe ich es relativ schnell. Ja, dann kann ich auch ganz schwierig wieder ausblenden und nur dieses Schwarz-Weiß-Pattern, was ich vorher gesehen habe, wiederfinden. Zweites Prinzip, Reification. Eine ganz extrem wichtige Sache für uns im Alltag, dass wir einfach Sachen zusammenbauen. Ja, also sowas wie hier. Was ich hier habe, ist eigentlich nur irgendwie dreimal Pac-Man in verschiedenen Orientierungen. Und was ich sehe, ist ein Dreieck, das eigentlich gar nicht da ist. Genauso hier, ich habe hier irgendwie so zwei Apostrophe und ich sehe hier irgendwie in der Mitte schon so ein Rechteck rauspoppen. Extrem auf die Spitze gebracht ist das hier. Ich habe nichts anderes wie hier so ein paar Kegelfiguren und ich sehe eine dreidimensionale Kugel, ja, die absolut nicht da ist. Oder hier Nessie, ja, das sind auch einfach nur drei völlig beliebige Figuren. Und plötzlich habe ich das Bild im Kopf irgendwie, da ist wahrscheinlich ein Wasser und da ist irgendwie ein dreidimensionaler Wurm, der aus Schottland irgendwie hergekommen ist und Urlaub macht. Also wirklich die Fähigkeit von Menschen, Dinge einfach weiter zu verfolgen. Das haben sie zum Beispiel auch in anderen Dimensionen, in zeitlicher Folge. Ja, sie sehen irgendwie ein Fahrrad, ein Auto, ein Tier, was auch immer, bewegt sich in eine Richtung, dann machen Sie automatisch irgendwie die Vervollständigung, die wird auch weiter in die Richtung gehen. Ich finde es immer nett, wenn man irgendwie einen Vogel hinterherläuft und der hüpft wieder einen Meter und hüpft wieder einen Meter und ist komplett genervt. Kriegt es aber nicht hin, dass er einfach eine orthogonal weghüpft, ja, weil er diese Fähigkeit hat, der Projektion nicht hat. So, das hier ist auch bekannt. Multistability. Das sind so diese Flip-Bilder. Das hier vielleicht rechts. Sie können entweder, was können Sie sehen? Wer sieht eine Vase? Ja, man weiß es nicht so genau. Wer sieht die zwei Gesichter? Auch alle fast. Okay. Aber Sie können ganz schwer beides gleichzeitig sehen. Ja. Also wenn Sie sich auf das Schwarze konzentrieren, sehen Sie die Vase. Wenn Sie sich auf das Weiße konzentrieren, sehen Sie die Gesichter. Und ein 3D-Beispiel ist hier dieser Würfel. Da tun sich die Leute schon ein bisschen schwieriger meistens. Aber Sie können es mit ein bisschen Konzentration und Wissen so machen, dass es entweder ein Würfel ist, der nach links vorne geht oder der nach rechts oben geht. Also einfach zwei verschiedene 3D-Perspektiven. Einfach deswegen, weil entweder diese oder diese Ecke hinten oder vorne ist. Also es hilft, wenn man sich auf eine von diesen beiden Ecken hier konzentriert und sich vorstellt, es ist entweder vorne oder hinten. Das vierte Prinzip, das letzte Prinzip, Invarianz. Und das ist auch extrem eindrucksvoll eigentlich, dass wir sowas können. Schauen Sie sich die Figuren an unter A und Sie erkennen sofort, dass das dasselbe ist. Ja, das sind dieselben Objekte in verschiedenen Ansichten gezeichnet. Während Sie bei B sofort auch erkennen, ja, das sind einfach unterschiedliche Objekte. Was haben wir bei C? Das ist nicht nur für eben so tatsächlich unterschiedliche Anordnungen, sondern auch über Verzerrungen zu erkennen. Und Sie haben ja hier oben, wenn Sie sich anschauen, ja, haben Sie ganz genauso Verzerrungen. Ja, diese Seite ist wesentlich kürzer als diese Seite und trotzdem können Sie das in Ihrem 3D-Sehen erkennen. Und hier wiederum sehen Sie, dass es eigentlich auch alles dasselbe Objekt ist, nur unterschiedlich dargestellt, gezeichnet. Und um zu erkennen, hat jemand von Ihnen mal irgendwas Bildverarbeitungstechnisches gemacht, zufällig? Irgendwas? Ja? Eigentlich jeder zum Beispiel? Irgendein Beispiel? Okay. Ich schränke es mal darauf ein, versucht in einem Bild automatisch irgendwas zu erkennen. Ja, zum Beispiel? Also Kontur sozusagen verfolgt. Ja, okay. Und wenn Sie jetzt mit Ihrem Wissen versuchen, hier ranzugehen und sich das mal so anschauen, was Sie rausfinden, relativ leicht, sind eben diese Konturen, sind die Linien, sind welche Linien gehören zu welchem Objekt. Aber dann diesen Schritt, dass Sie rausfinden sollen, ist das und das und das dasselbe Objekt. Wenn Sie das wirklich programmieren müssen, dann haben Sie ein extrem großes Problem, weil dann müssen Sie erstmal irgendwie versuchen, ein dreidimensionales Modell von diesem Objekt zu finden. Dann müssen Sie finden, welche der Linien sind oben, welche sind unten. Und dann müssen Sie dieses Objekt entsprechend drehen und so weiter. Und das machen Sie alles im Kopf in im Endeffekt einer Sekunde. Und das im Endeffekt müssen Sie wissen, dass Sie so ein Problem dem Menschen relativ leicht geben können. Ja, und dem Rechner relativ schwierig beibringen. Eines der großen Prinzipien, die ich immer sage, ist, wenn Sie ein Programm machen, lassen Sie den Rechner das machen, was der am besten kann. Ja, der kann so Sachen wie extreme Datenmengen durchsuchen, ordnen, speichern und so weiter. Das kann der ganz toll. Manche Sachen kann der Mensch viel besser. Und jetzt hat diese Gestalttheorie hat noch so eine, nennt sich Prägnanz, können Sie im Englischen witzigerweise auch verwenden. Und er hat eine Reihe von, nennen sich Gesetze, ist alles so ein bisschen Terminologiefrage. Und schauen wir uns die mal ganz kurz durch. Das erste, Law of Closure, also der Zusammengehörigkeit. The mind may experience elements it does not perceive through sensation in order to complete a regular figure. Also man findet irgendwie Regularitäten. Was ist, ich habe hier rechts einfach ein paar Kreise hingemalt. Was wäre ein Beispiel jetzt hier für dieses Law of Closure? Genau, also Sie haben hier... Okay. Schauen wir es uns einfach nochmal alle einmal weiter durch. Was haben wir noch? Wir haben Ähnlichkeiten. Das heißt, wir gruppieren ähnliche Elemente in größere Gruppen. Dann haben wir Proximity, also der Nähe. Das heißt, alle Dinge, die irgendwie zeitlich oder örtlich zusammen sind, halten wir auch für zusammengehörend. Symmetrische Sachen. Also selbst wenn irgendwas auch, eins ist hier, eins ist da, sobald irgendwas symmetrisch ist, denken wir, das gehört irgendwie zusammen, ist irgendwie eine Entität, Torbögen und so weiter. Dann haben wir hier Kontinuität, dass wir so Muster, dass wir davon ausgehen, ein Muster, das auftritt, wird auch immer weiter entsprechend auftreten. Ja, irgendwie ein Klopfen, dann erwarten Sie, das Klopfen wird entsprechend genauso weitergegangen. Und das hier, hatte ich eigentlich immer mal ein kleines Movie, aber da geht es einfach darum, Sie haben eine ganze Menge an Objekten und die laufen irgendwie in eine Richtung. Und wenn die alle in eine Richtung laufen, dann gehen Sie einfach davon aus, das ist eine entsprechende Gesamtheit. Okay, jetzt schauen wir uns nochmal die Beispiele an. Was hatten Sie gemeint, das hier? Die Continuity ist eher so ein Stück weit über eine Zeitachse gedacht. Das heißt, dass Sie wirklich Muster haben, die sich entsprechend häufiger wiederholen. Also in dem Fall ist es tatsächlich, würde ich schon dieses Closure sehen, obwohl Sie eigentlich nur Bruchstücke haben, erkennen Sie das als eine durchgehende Linie. Dann hier haben wir sowas wie Proximity. Ja, also diese Knöpfe sind nahe beieinander, also denke ich mir irgendwie, das ist hier ein ganzer Haufen an 6x6, die zusammengehören und so weiter. Hier eine ganz schöne Sache an Similarity. Ja, nur weil die nebeneinander liegenden alle schwarz oder alle weiß sind, sehe ich plötzlich irgendwelche Linien. Wenn Sie zum Beispiel eine Tabellenkalkulation haben und da irgendwie die Zellen entsprechend einfärben und so weiter, dann generieren Sie sofort irgendwelche kleinen Gruppen. Und da müssen Sie natürlich, oder auch in einem Dialogfenster, müssen Sie besonders aufpassen, dass wirklich Sie nur so visuelle Gruppen generieren, die tatsächlich semantisch auch entsprechend zusammenpassen. Haben wir ein ganz nettes Beispiel von Professor, in der es momentan in Essen ist. Hier eine Rolltreppe in Amerika und da steht hier Keep Red Offline drin. Was ist passiert? Eigentlich sollte das so sein. Keep off red lines, die hier an der Seite sind. Da soll man also nicht drauf trappen. Dann haben wir nochmal die Übersicht. Was ist passiert? Man sieht es ein bisschen schlecht, aber ich denke, Sie erkennen es. Einfach hier diese Teppiche, die sind so intelligent, dass sie irgendwie sowas wie zentriert und links- und rechtsbündig können. Und die sind hier einfach beide zentriert gewesen. Und rein dadurch, dass ich hier nicht diese Zusammenhänge generiere, habe ich plötzlich einen komplett anderen Effekt generiert. Also Sie sehen, diese ganzen Ideen, Gesetze und so weiter sind wirklich nicht komplett aus der Welt gegriffen. Das Schöne ist, dass Sie das wirklich natürlich selber auch meistens entdecken. Also wenn jetzt irgendjemand da sich das mal angeschaut hätte, der hätte es auch gekannt. Aber der Techniker war natürlich mehr damit beschäftigt, am Boden irgendwie die Dinger hinzulegen, als wie den Gesamteffekt zu bewundern. Gehen wir zum zweiten Sinn. Da haben wir auch zwei davon. Die Ohren. Wie gesagt, ich gehe jetzt auch wieder nicht auf die Biologie ein. Spannend ist im Endeffekt nur zu wissen, dass wir eine ganze Reihe an verschiedenen Sachen hören können. Also wirklich die Frequenz, die Amplitude, und so ein Stück weit eine Klangfarbe. Also sie haben wirklich ein großes Spektrum. Kennen Sie ja von der Musik, ist klar. Und ich habe hier nur mal zwei Sachen rausgezogen. Da geht es hier drum, um Alter. Ja, das ist, was wir vorher gesagt haben, ist natürlich klar, dass alle Leute sind unterschiedlich, hören unterschiedlich gut. Aber es ist relativ klar zu sehen hier, dass in einem gehobenen Alter muss ich ein ganzes Stück lauter werden. Ja, also auf der rechten Achse ist lauter, ist der Druck. Muss ich ein ganzes Stück lauter werden, damit die Leute das hören. Und das hängt auch von der Frequenz, also von der Tonhöhe ab. Also nochmal gesagt, man hört einfach unterschiedliche Tonhöhen unterschiedlich gut, je nach Alter. Wenn Sie jetzt ein Interface machen, das ein Stück weit eben auf Tönen basiert, also auf Telefone, die haben meistens irgendwie diese Tastendrucktöne, das ist immer das Erste, was ich ausschalte, wenn ich ein neues Telefon kriege. Und wenn Sie das entsprechend zu tief oder zu leise machen, dann kriegen es Leute gar nicht mit. Das Tolle an Hören ist, dass wir auch so ein ganzes Stück räumlich hören können. Ja, Sie wissen, wenn ich irgendwie rechts oder links schnippe, das kriegen Sie mit. Und die Auflösung ist zwar nicht bei weitem nicht so gut natürlich wie ein Auge, aber auch gar nicht so schlecht. Rein technisch gesehen ist es einmal das, was Sie im Endeffekt bei einem GPS-System auch ausnutzen, dass einfach die Zeit, die ein Ton braucht, um zu Ihrem Ohr zu gelangen, endlich ist. Und wenn Sie jetzt von rechts hören, ist einfach das rechte Ohr näher dran als wie das linke. Das zweite ist Intensität. Ja, also ein Ohr ist immer von Ihrem Kopf abgeschirmt, wenn Sie es von einer Seite hören. Und dann können Sie im Endeffekt über eine Transferfunktion ausrechnen, was mathematisch wiederum gar nicht so einfach ist, aber Sie haben das entsprechend gelernt und können damit wirklich herausfinden, wo etwas ist. Jetzt kann jemand sich überlegen, kann ich Audio ist ja normalerweise irgendwie ein Output, ja, also das System generiert irgendwas und ich erkenne das. Kann ich irgendwie Audio als Input für ein Maschineninterface verwenden? Ja, zum Beispiel? Spracherkennung, genau. Noch irgendwie andere Möglichkeit? Lichtschalter per Klatschen? Schön. Ist im Endeffekt sowas wie Spracherkennung Version 0,01 oder sowas, ja? Ich habe noch ein Beispiel, ein Projekt MIT mal gebaut. Das ist eine Glasscheibe und die haben im Endeffekt einfach Mikrofone an die vier Ecken gemacht. Und jetzt kann ich an eine Stelle an diese Glasscheibe dran klopfen und einfach durch die selbe Prinzip, was wir im Ohr haben, können Sie ganz nett rausfinden, an welche Stelle ich geklopft habe. Ja, das ist ein System, kann ich natürlich genauso mit Kameras und so weiter machen, aber so ist es natürlich ein extrem minimaler Aufwand, was ich an Infrastruktur brauche. Und die Auflösung ist immer noch relativ okay. Gut. Weiterer Sinn, auch eine ganz wichtige Sache, ist natürlich Berührung. Gerade für Leute, die entsprechend natürlich Schwierigkeiten haben beim Sehen oder beim Hören, ist das im Endeffekt die einzige Variante, um wirklich mit einem System interagieren zu können. Und da gibt es eine ganze Menge an schönen Wörtern hier von den jeweiligen Synapsen und Sensoren, die wir in der Haut haben, um die unterschiedlichen Sachen spüren zu können. Also da geht es eben sowas wie Wärme, da geht's, oder Temperatur. Es gibt extra für Schmerzrezeptoren. Das ist was, was in Mensch-Maschine-Interaktionen noch nicht so richtig verbreitet ist, diesen Sinn zu verwenden. Und sowas wie Druck eben auch. Also wie stark Sie auf irgendetwas draufdrücken. Und natürlich ganz wichtig, ja, die Hände, die Finger sind entsprechend stark ausgestattet mit diesen Sensoren. Also mit diesen Teilen Ihres Körpers können Sie relativ viel machen, mit anderen entsprechend natürlich weniger. Ich habe jetzt zwei Beispiele rein. Das eine ist mal auf der rechten Seite hier, das kennen Sie alle vom Prinzip her, die Blindenschrift, das Brei, wo Sie so einen Sechserpack an kleinen Hügeln haben und je nachdem, welcher dieser Hügel entsprechend hochgestellt wird, hat das eine Bedeutung. Und hier ist ein System aufgezeichnet, das versucht ein Stück weit das schneller zu machen beziehungsweise einfacher für ein interaktives System zu machen, wo Sie nur einen einzelnen Puls haben. Und da müssen Sie natürlich diese 2-auf-3 Matrix irgendwie umrechnen. Aber Sie kennen es vielleicht, vermutlich hat es noch keiner gesehen von Ihnen, aber es gibt auch tatsächlich so Tastaturen, die dann wirklich entsprechend diese kleinen Nädelchens interaktiv verwenden können. Und da können die Leute wirklich massiv schnell den Bildschirminhalt lesen. Jetzt eher für den Normalverbraucher, weil das ist wirklich ein System, da müssen Sie eine ganze Menge lernen. Also müssen Sie wirklich eine komplette Sprache sozusagen lernen. Und diese Dinger, versuchen Sie mal auf dem Geldschein irgendwie überhaupt nur die Erhöhungen zu finden. Das wirklich lesen zu lernen, ist eine ganze Sache. Ich habe hier noch ein ganz nettes Projekt, das Hug-Shirt. Da geht es irgendwie darum, Remote Communication. Also ich möchte mich mit irgendjemandem unterhalten. Das können wir mittlerweile. Wir haben Telefon, wir haben Mobiltelefone, das geht immer überall. Aber ich bin natürlich extrem eingeschränkt. Ich kann nur irgendwie Sprache kommunizieren. Das hier ist so ein bisschen gedacht für zum Beispiel Paare, die irgendwie auseinanderleben und andere Funktionen. In diesem Shirt hier sind an mehreren Stellen ist Elektronik eingebaut und das kann sich so ein Stück weit zusammenziehen. Ja, das heißt, Sie kriegen Sie können so einen gewissen virtuelle Umarmung von diesem Shirt kriegen, was Sie entsprechend von einer anderen Person, die eben irgendwo auf der anderen Seite des Kontinents lebt, entsprechend generiert werden kann. Wir denken nicht wahnsinnig viel weiter, was man damit noch machen kann, außer vielleicht sowas, dass Sie es rein technisch zur Navigation auch verwenden können. Ja? Das zippt einfach ein bisschen am linken Arm oder am rechten Arm und ich weiß, ich muss entsprechend links oder rechts abbiegen. Also gibt ein paar ganz witzige Sachen. Natürlich können Sie dasselbe sich auch als Eingabegerät vorstellen, irgendwie links, rechts. Es gibt jetzt ein System, haben Sie vorgestellt, dass ich hier, haben Sie vielleicht ein Video mal gesehen, im Endeffekt hier auf meinen Unterarm draufklopfen kann und Sensoren hier vorne an den Fingern und hier oben messen, können genau erkennen, an welche Stelle ich hier gehaut habe, weil sich die Wellen durch die Haut und die Muskeln entsprechend fortbewegen. Und dann kann ich quasi in dem Fall war es ein Interface, das auf meine Hand projiziert wird, im Endeffekt irgendwie durch so Klopfgesten steuern. Alles Sachen, wo man erst sehen muss, ob es wirklich wahnsinnig nützlich ist. Aber wir sind hier so ein Stück weit, um Ihre Vorstellungskraft zu öffnen, was tatsächlich entsprechend möglich ist. Ein Ein Beispiel habe ich noch, weil das auch jetzt so in den letzten Jahren gerade ganz toll hochgekommen ist. Sie kennen vermutlich Microsoft Surface, also so ein Tisch, auf dem Sie mit den Fingern und den Händen irgendwie Bilder rumschieben können und größer machen und kleiner und so weiter. Kostet leider immer noch irgendwie 10.000 Euro oder sowas in der Größe. Das heißt, es steht nicht in jedem Wohnzimmer, aber es ist in vielen Hotels, haben sie es so als Werbung und so weiter. Da haben Sie immer ein Problem. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen an einem Tisch, vier Leute irgendwie, sind jetzt nicht zum Pokern da, sondern Sie wollen irgendwie ein Dokument bearbeiten. Jetzt der Tisch hat keinerlei Ahnung, was für ein Finger da jetzt gerade entsprechend bewegt wird. Das heißt, der Tisch kann zum Beispiel nicht wissen, von welcher Richtung jetzt jemand irgendwie drauf schaut. Oder wer. Wenn man jetzt so Sachen machen will wie, nur ich darf mein Dokument gerade eben bearbeiten. Oder ich habe hier so einen privaten Bereich. Dann kann ich das nicht machen. Dann gibt es ein System, Mitsubishi. Was die gemacht haben, ist zusätzlich noch ein bisschen Strom durch den Menschen jagen. Natürlich so viel, dass sie es nicht unbedingt mitkriegen. Und rein hier so einen gewissen Stromkreis vom Stuhl, auf dem jemand sitzt, durch den Menschen auf den Tisch messen. Ja, also alles im Bereich, dass sie auch mit Herzschrittmacher noch mitmachen können. Und das heißt, sobald ich irgendwo den Tisch berühre, weiß das System, aha, das ist der Mensch, der genau hier sitzt. Und kann dann entsprechend natürlich darauf reagieren und, sagen wir mal, irgendwie private Dokumente anzeigen oder ein Dokument richtig rumrotieren und so weiter. Okay. Letzter Sinn. Da ist die Frage Sinn oder Unsinn. Jetzt in unserem Bereich, nämlich Geruch. Können Sie sich jetzt vorstellen, den Geruchssinn in irgendeiner Art und Weise bei Interaktion mit Systemen mehr oder minder sinnvoll einzusetzen? Okay, also in einem Shop, ich brause irgendwie und kriege dann direkt gleich die Gerüche, sagen wir, vom Parfüm oder vom Restaurant oder irgendwas gleich mitgebracht. Ja. Von fünf, ja, ich habe jetzt schon einen 4D-Film irgendwo beworben gesehen. Also bei Computerspielen ist eine gute Sache, ja, wobei viele dieser Computerspiele irgendwo im All- oder im Abwassersystem spielen, dann ist natürlich ein Problem. Wir hatten noch was? Ja, also im Endeffekt so ein bisschen dieses Immersive in irgendwie eine Realität noch besser eintauchen können, ja. Also das ist im Endeffekt wirklich ganz fiese Sachen, weil gerade so diese Einkaufsmusik, die ist ja wirklich, das ist ja nicht reiner Zufall, was da gespielt wird, sondern relativ gezielt. Und da kann man mit Gerüchen natürlich viel machen. Das Problem ist, wie Sie gesagt haben, dass Gerüche sind ganz oft mit Erinnerungen verknüpft und da haben natürlich unterschiedliche Leute unterschiedliche Erinnerungen. Und dann mag es da entsprechend Schwierigkeiten geben. Aber es ist eine ganz, ganz klare Sache. Und es gibt so ein paar Systeme, nicht wahnsinnig viele. Hier, da haben Sie so ein nettes Dingens dann umhängen, das so Gerüche tatsächlich generieren kann. Ist eine ganz schwierige Sache. Es gibt auch nicht wahnsinnig viel Forschung in dem Bereich. Aber Sie können schon mit einer endlichen Menge, also einer geringen Menge an Basiskomponenten, eine ganze Menge an unterschiedlichen Gerüchen wirklich synthetisch generieren. Und meine meine Firma hier, die NTT Docomo, die Japaner, die haben sich dann natürlich auch wieder irgendwie Gedanken gemacht und haben sowas für zur Filmbegleitung. Ja, es gibt sogar, glaube ich, manche Kinos schon in der Art. Und dann laden sie sich hier oder haben sie hier eine DVD gekauft und das sind einfach in den unterschiedlichen Sequenzen unterschiedliche Gerüche mit einprogrammiert und die kriegen sie dann so Art wie ein Nebelwerfer, wie heißt das, im Theater, kriegen sie da entsprechend ihre Düfte noch mit generiert. Wenn man sich's überlegt, dann hat man immer so ein bisschen das Gefühl, und da kommt jetzt dann so eine Rauchwolke an irgendwie Waldduft entgegen. Ja, das muss natürlich immer so ein Stück weit ambient bleiben. Sie kennen vielleicht von Philips diesen Ambilight TV, der so Hintergrund, so ein bisschen die Farbe von dem Film, ob es jetzt irgendwie ein tiefes Rot oder ein freundliches Hellgrün oder was ist, irgendwie noch mit versucht weiter rüberzubringen. Und das geht so ein Stück weit in die Richtung. Geruch als Eingabe habe ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht gesehen. Da könnte man vielleicht noch, können sich mal was überlegen. Okay. Jetzt sind wir an dem Punkt. Jetzt wissen wir so ein Stück weit, der Mensch kann irgendwie mit seiner Umwelt interagieren, kann umgehen, kriegt ganz viel Informationen rein und muss irgendwas damit tun. Jetzt, glücklicherweise sind wir hier nicht in der Psychologie-Vorlesung. Dummerweise müssen wir trotzdem so ein Stück weit wissen, wie der Mensch funktioniert. Ansonsten können wir einfach nichts bauen, was sinnvoll mit ihm interagiert. Und das Allereinfachste, was man sich eigentlich überlegen kann, wie so ein Mensch funktioniert, basiert auf so Prozessoren. Ja, da sieht man mal wieder, das kommt so alles so aus dem Informatikbereich irgendwie. Wir haben Informationsprozessoren und ich habe hier meine gesamten Eingabegeräte, Augen und Ohren, die Sinne und hier die Ausgabegeräte, also meine Hände, Beine, Sprache und so weiter. Und jedes dieser Sachen wird von einem entsprechenden Prozessor verarbeitet. Hier haben wir den perzeptiven Prozessor, hier haben wir den Motorprozessor, der im Endeffekt meine mechanischen Geräte steuert. Und hier haben wir noch die Spezialität, dass ich diese Sachen, die ich aufnehme, irgendwie speichere. Und das Wichtige, was man sich merken kann, ist, dass wir eigentlich grob gesagt zwei verschiedene Speichermedien haben. Das eine ist ein ganz volatiler, das ist ein ganz Kurzzeitspeicher, also ein Working Memory, sagt man oft. Und das andere ist ein Long Term, also ein Langzeitspeicher. Und unsere Kognition, also das, was wir mit Denken machen, mit Verarbeiten machen, das kann auf diese beiden Sachen zurückgreifen. Und was jetzt interessant ist, sind hier so ein paar Zeiten. Zum Beispiel hier, dass ich ungefähr so 0,1 Sekunde, so 100 Millisekunden brauche, damit ich irgendwas erkenne. Ja, dass es irgendwas passiert, irgendwas ist jetzt entsprechend spüre ich oder irgendwas höre ich und so weiter. Dann auf der anderen Seite, dass ich, um irgendwie eine Aktion zu machen, brauche ich auch eine gewisse Zeit. Das ist hier auch so knappe Zehntelsekunde, um mich wirklich, um irgendwas zu tun. Und hier noch in der Mitte, diese Simple Decision, da brauche ich 70 Millisekunden. Ja, und da geht es uns nicht darum, irgendwie, wo soll man in Urlaub hinfahren, sondern da geht es wirklich nur darum, sowas wie stark irgendwas Angelerntes irgendwie irgendwo wegziehen oder wenn Licht angeht, dass ich einen Knopf drücke und so weiter. Aber ich habe eine messbare entsprechende Zeit. Das heißt, hier ist dieses Beispiel irgendwo, hier, pressing a button when a light comes on. Ja, Sie stellen sich vor, Sie sitzen vor einem roten Knopf, wie in der Quizshow, irgendwie geht ein Licht an und sie müssen einfach nur den Knopf drücken. Und sie brauchen dafür immerhin sowas wie eine Viertelsekunde Reaktionszeit rein von dem ganzen System, das da entsprechend durchlaufen werden muss. Jetzt schauen wir mal ganz kurz in unseren Speicher, in unser Gedächtnis rein. Und ich lasse auch wieder die Biologie ein ganzes Stück weit raus, obwohl es natürlich extrem interessant ist. Und schauen uns wieder so das allereinfachste Modell an, das wir haben. Und wir haben diese zwei wichtigen Speicherarten. Ja, also das versuchen sie immer noch vor der Klausur irgendwie zu füllen und merken, dass es dann irgendwie nicht reicht. Und das hier, das Sensory Memory, das ist noch was da vorgeschalten wird, was man relativ selten wirklich aktiv merkt. Aber da geht es zum Beispiel sowas drum, hier haben sie ein Kind, das so eine Leuchtkerze im Kreis dreht und einfach das Auge sieht im Endeffekt diesen Kreis, sieht so eine Leuchtspur. Das heißt, sie haben eigentlich so ein Stück weit so ein Cache eingebaut in ganz viele ihrer Sensoren, auch im Gefühlten. Hier nochmal eine Folie drüber. Und das ist auch ganz wichtig, weil es zum Beispiel sowas wie Kontinuität fördert. Also, dass sie wirklich eben nicht irgendwelche Interruptionen haben. Hier nochmal ein paar Begriffe. Wenn wir um visuell gehen, haben sie sowas wie ein Iconic Memory, so ein Echo, wenn es jetzt über das Ohr geht, den Hörsinn. Und haptisch nennt man das, wenn es eben taktil, also wenn es irgendwie um was Fühlen geht. Also mal hier eine kleine Aufgabe für Sie. Schauen Sie sich mal die erste Reihe an Zahlen ein und versuchen sich die mal kurz einzuprägen. Ja. Versuchen Sie es mal. Okay. Ja, 8-1 wäre es gewesen. 2 noch dazwischen. Okay. Ja, fassen wir mal an. Die zweite Zeile, ja, ich mache es auch gar nicht mehr schwarz, brauchen keine Panik haben. Die zweite Zeile können Sie sich ein ganzes Stück besser merken. Warum?
Ja.
Sie haben, und? Zufälligerweise. Genau, ja. Die dritte Zeile ist komplett trivial, oder? Das ist so dieses amerikanische Modell und gibt es bei uns ja auch. Also im Endeffekt auf der Telefontastatur die Ziffern. Die Buchstaben abtippe und dann kommt eine Telefonnummer raus. Das Letzte, kann sich das jemand merken? Soll ich mal testen? Genau, okay, also wenn ich das T hier am Anfang schiebe und die Spaces eins weg, dann kommt The House Was Green and Big raus. Ja. Eine kleine Änderung im Prinzip und es ist wieder trivial, sich zu merken, so habe ich eigentlich keine Chance. Ja. Jetzt ist das Spannende an der Sache ist, was wir hier gesehen haben, so die meisten kamen so ein Stück weit so die erste Hälfte. Ja? Man sagt so ungefähr 7 Stücke von Informationen plus minus 2 kann man sich ein Stück weit merken. Wir haben es hier gesehen, das hier ist gerade eben so eine Zahl, 5, 6, die kann man sich gut merken, das sowieso. Hier haben wir ein bisschen ein Problem, das sind zwar nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dinge, aber es sind einfach keine einzelnen in sich zusammengeschlossenen Informationsteile, die irgendwie für mich einen Sinn machen. Deswegen muss ich die wieder einzeln eigentlich aufbrechen und dann habe ich plötzlich 30 Buchstaben, die ich mir wiederum nicht merken kann. Hier haben wir noch mal ein Stück aufgeschrieben. Hier kommt diese 7 plus 2. Und das Wichtigste an diesem Short-Term Memory ist, dass Sie extrem schnell darauf zugreifen können. Dummerweise verfliegt die Information auch ganz schnell wieder. Ist auch klar, es kommt immer wieder neue Informationen dazu. Ja? Aber wenn Sie das nicht hätten, könnten Sie zum Beispiel auch nie irgendwie eine Sprache verstehen. Ja, weil Sie immer so ein Stück weit Kontext entsprechend sich merken müssen, um zu verstehen, was passiert. Also 5 bis 9 von solchen Chunks kann man sich merken. Jetzt noch vor der Pause würde ich Sie jetzt mal kurz fragen. Wir versuchen immer, diese generischen Modelle und Informationen irgendwie anzuwenden auf so ein Interface-Design. Jetzt haben Sie gelernt, jemand kann sich gut 7 plus minus 2 Informationen merken. Wo können Sie sich vorstellen, dass Sie das in irgendeinem Dialog, Interface verwenden können, diese Informationen? Oder verwenden sollten?
Mhm.
Also man hat eine Liste an Dingen. Okay, irgendwie eine Möglichkeit. Also es gibt ein Prinzip, das haben wir, das sollte ein Kollege vor ein paar Vorlesungen mal erwähnt haben. Wenn Sie zum Beispiel so ein Dialogsystem haben, Sie kaufen irgendwas ein, das bringt Sie dann immer weiter, geben Sie Adresse ein, geben Sie Bezahlung ein und so weiter. Wenn dann am Schluss kommt, ja und jetzt geben Sie nochmal die Kundennummer, die wir Ihnen am Anfang genannt haben, ein, ja dann ist das System natürlich Quatsch. Aber trotzdem, manchmal gibt es sowas, dass man von einem Bildschirm ins andere irgendwas selber übernehmen müsste, dann sollte man natürlich aufpassen. Ich habe hier aufgeschrieben sowas, dass man jetzt draufkommen könnte, ja, in einem Menü. Man macht also nur maximal 7 Einträge. In einer Liste nur 5 Knöpfe dran, nur 5 Bullet Points. Irgendwo Tabs habt, da mache ich nur 5 oder 6 oder 7 solche Tabs. Was ist daran nicht ganz korrekt oder sinnvoll in der Interpretation? Das war ja ungefähr so ein bisschen Ihre Idee, oder? Auch so ein Stück weiter. Das ist das Problem. Ja, genau. Der Witz an der Sache ist, dass man sich einfach so viel anschauen kann. Ja, das ist von mir aus auch noch alphabetisch sortiert. Dann vergesse ich ganz schnell die ersten. Ich schaue einfach nur durch, finde dann irgendwo meinen Punkt und bin zufrieden. Ich muss mir ganz oft ganz viele Sachen einfach nicht merken. Okay, dann machen wir hier mal kurz ein bisschen Pause zum Durchschnaufen. Und dann gehen wir dann weiter.